Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, du hast den höchsten Namen, den es überhaupt gibt. Du bist der Sohn Gottes und obwohl du den höchsten Namen hast, obwohl es niemand Größeren gibt als dich, bist du Mensch geworden, bist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, um uns zu erlösen. Aber du bist auferstanden und sitzt nun zur Rechten Gottes. Und wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns kennt, der uns liebt, der jetzt auch gegenwärtig ist durch seinen Geist. Danke für dein Wort, wo du zu uns gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch in der Predigt zu uns redest. Amen. Wurdet ihr auch schon einmal ungerecht behandelt? Vielleicht ist ein Schüler unter uns und der wurde in der Schule oder ihr erinnert euch zurück an eure Schulzeit und da war ein Lehrer, der hat gesagt, du hast den Stift geworfen, Strafarbeit. Dabei war es der Banknachbar, aber der Lehrer, der hat es steif und fest behauptet, ungerecht. Und der Banknachbar hat sich nicht gemeldet, nee, ich war es nicht, mein Banknachbar, nee, das hat er nicht getan. Und dann musste man eine Strafarbeit machen für etwas, wo man gar nicht getan hat. Oder vielleicht kennen manche unter uns die Situation, dass jemand anders negative Dinge über einen erzählt und die stimmen gar nicht. Und dann hört man über zwei, drei Ecken, was über einen erzählt worden ist und es stimmt einfach nicht. Furchtbar. Wie sollen wir mit solchen Ungerechtigkeiten umgehen, wo andere an uns schuldig werden? Sollen wir einfach schlucken oder sollen wir für unser Recht kämpfen? Was würde Jesus tun? Heute in der Predigt, da schauen wir nicht an, was würde Jesus tun, sondern wir schauen an, wie ist Jesus mit den Ungerechtigkeiten umgegangen, die ihm widerfahren sind. Und dazu lesen wir einen Bibeltext aus 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. 1. Petrus 2, Verse 21 bis 25. Da steht, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wenn wir oberflächlich lesen, was hier Petrus schreibt, da können wir den Eindruck bekommen, als Christ, da musst du immer schlucken. Als Christ, da kannst du von den anderen Menschen nach Strich und Faden ausgenommen werden, weil du dich ja nicht wehren darfst. Leiden, das ist deine Berufung. Doch wenn wir den Text so verstehen, verstehen wir ihn nicht wirklich richtig. Wir lesen hier in der Tat, dass unsere Berufung ist, den Fußspuren von Jesus nachzufolgen. Nicht unsere Berufung ist das Leiden, weil das Leiden einfach zu unserem Leben als Christ dazugehört, sondern unsere Berufung ist, Jesus nachzufolgen, Jesus als Vorbild zu nehmen. Also Jesus ist das Bild, das wir vor uns haben, und wir nehmen uns ihn als Vorbild. Und was für ein Bild wird uns jetzt hier in diesem Text vor Augen gemalt? Wer ist Jesus? Was für ein Bild sollen wir quasi widerspiegeln? Zunächst einmal heißt es hier, dass Jesus für uns gelitten hat. Für uns hat Jesus gelitten. Jesus hat nicht gelitten, weil er gedacht hat, Leiden, das macht so viel Spaß, jetzt komme ich auf die Erde und tu mal eine Runde leiden. Nein, Jesus hat für uns gelitten, für dich hat Jesus gelitten, für mich hat Jesus gelitten. Warum? Aus Liebe. Aus Liebe zu dir und zu mir hat Jesus die Qualen am Kreuz ertragen. Warum? Um letztendlich unsere Sünde zu sühnen. Stellvertretend hat Jesus unsere Sünde auf sich genommen. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten, aus Liebe zu uns. Es ist ganz interessant, wenn wir schauen, was in Römer 5, Vers 8 steht. Da schreibt der Paulus, Gott aber beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Eigentlich unfassbar. Wir sind schuldig an Gott, wir sind Sünder. Wir haben das Gerichtsurteil Gottes verdient, das Verdammungsurteil. Und was macht Jesus? Aus Liebe zu uns tut er unsere Sünde auf sich nehmen und diese Qualen am Kreuz tragen. Unglaublich, diese Liebe. Wir sehen, was für eine Berufung Jesus hatte. Einmal für unsere Sünden zu leiden, aber auf die Weise hat er gleichzeitig auch die Liebe Gottes gezeigt. Und genau darin sollen wir Jesus als Vorbild nehmen. Wir sind dazu berufen, auch Gottes Liebe zu zeigen, hier in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, die sündig ist. Wir leben in einer Welt, wo es viele Ungerechtigkeiten gibt. Und jetzt haben wir genau als Christen in dieser Welt den Auftrag, Gottes Liebe in dieser sündigen Welt sichtbar zu machen. Und ich kann euch sagen, das ist nicht immer ein Spaziergang. Wahrscheinlich muss ich euch das gar nicht sagen. Das wisst ihr selber, dass das kein Spaziergang ist, wenn man angefeindet wird, wenn man Ungerechtigkeiten erlebt und in solchen Situationen trotzdem bereit ist, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Doch wie genau können wir das tun? Es ist ganz wunderbar, wenn wir ans Kreuz schauen. Was hat Jesus dort gemacht? Und wir können uns ein Vorbild an ihm nehmen. Was hat Jesus am Kreuz gemacht, als er da ans Kreuz genagelt war? Hat er dann seine Feinde verflucht, diejenigen, die ihm solche Schmerzen zubereitet haben? Hat er gesagt, was seid ihr denn für Kerle? Das ist ja furchtbar, was ihr seid. Nein, er hat nicht ihnen geschmäht, sondern er hat für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus am Kreuz gebetet und genau daran können wir uns auch ein Vorbild nehmen, wenn wir Ungerechtigkeiten zu ertragen haben. Da wollen wir nicht gerade mit der normalen menschlichen Reaktion zurückantworten. Wenn der andere sagt, du blöde Kuh, dann sagt man nicht, und du bist ein Giftzwerg und so, sondern da wollen wir zuerst einmal ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, du siehst diese Ungerechtigkeit, die ich hier zu ertragen habe, die Worte, die mir an den Kopf geworfen sind. Herr, Hilf du mir damit, recht umzugehen? Vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Wenn der Lehrer einen zu Unrecht beschuldigt in der Schule oder wenn jemand anders so dumme Sachen oder falsche Sachen über einen erzählt, da wollen wir zuerst einmal ins Gebet gehen. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir ins Gebet gehen und gerade für die Person beten, die uns Ungerechtigkeiten antut? Da passiert in uns etwas. Wir merken nämlich, diese Person ist ja eine verlorene Person. Diese Person ist im Machtbereich der Finsternis gefangen. Und weil die Person im Machtbereich der Finsternis gefangen ist, tut sie sich ja auch finster benehmen. Das wird uns im Gebet für die Person klar. Und wir bekommen eine Retterliebe für sie und können uns von daher ganz anders verhalten. Aber jetzt ist es leider so, dass manchmal auch gläubige Leute sich nicht unbedingt immer so benehmen, wie man sich benehmen sollte, oder? Das wissen wir als Gemeinde auch, dass manchmal auch gläubige Leute sich ungerecht benehmen. Was ist da das Problem? Die Gläubigen sind doch befreit von dem Machtbereich der Finsternis, die sollten doch jetzt immer tiptop sich verhalten. Ja, also es ist schon so, dass man von dem Machtbereich der Finsternis gerettet wurde als Gläubiger, aber manchmal hat man einfach noch die alten Angewohnheiten mitgenommen und man lebt noch nicht so vollkommen in der Liebe. Übrigens ist wunderbar, wenn wir auch die Bibel aufschlagen und schauen, was hat der Paulus gemacht. Der hatte ja auch ab und zu mit Gläubigen zu tun, die sich furchtbar benommen haben. Und was hat der Paulus gemacht? Er ist auf die Knie gegangen und hat für die Gläubigen gebetet. Und wo wir vielleicht auch von Gläubigen ungerecht behandelt werden, da müssen wir dann nicht in erster Linie, da tun wir nicht beten, dass die Person gerettet wird. Aber dann beten wir dafür, dass die Person in Liebe verwurzelt und gegründet werden kann. Also, so wie der Paulus das gemacht hat. Er hat für die Gemeinden, für die Gläubigen gebetet, dass sie in der Liebe wachsen können. Und wo wir Ungerechtigkeiten von Gläubigen erleben oder wo wir sehen, da benehmen sich Gläubige nicht so sehr, da wollen wir nicht negativ über die reden, was das alles für Leute sind, sondern wir wollen für sie beten. Ja, Jesus hat uns ein wunderbares Vorbild gegeben, was es bedeutet, Liebe zu leben. Und jetzt ist es für uns wichtig zu sehen, das Endziel von dem, was Jesus gemacht hat, das war nicht einfach nur, dass die Menschen sehen konnten, Gott ist ein lieber Gott. Der schlägt nicht da mit gleicher Münze heim, sondern es heißt hier weiter in Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das Ziel, warum Jesus gelitten hat, warum er seine Liebe uns gezeigt hat, war, dass wir Frieden mit Gott haben konnten, dass wir Heilung, dass wir Versöhnung bei Gott finden durften. Und ganz entsprechend haben auch wir als Gläubiger eine Berufung. Wir haben nicht nur die Berufung, Gottes Liebe sichtbar zu machen, dass die Leute sehen, ah, der Christopher ist aber ein lieber Mensch, oder wie ihr auch heißt, sondern wir haben die Berufung, dass Menschen in die Versöhnung mit Gott kommen können. Nicht, dass die Leute uns bewundern und sehen, das ist aber ein tipptopper Kerl, sondern dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Wir wollen Gottes Liebe sichtbar machen in dieser ungerechten Welt, aber wir wollen auch dazu helfen, dass Menschen Frieden mit Gott finden dürfen und verändert werden können, dass wir uns brauchen lassen als Friedensstifter zwischen Mensch und Gott. Der Paulus, der hat es wunderbar einmal ausgedrückt in 2. Korinther 5, Vers 20, da schreibt der Paulus, was unsere Berufung ist. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Berufung. Wir sind nicht nur berufen, Gottes Liebe sichtbar zu machen, das ist ein wichtiger Bestandteil, sondern wir sind Botschafter von der Versöhnung mit Gott. Wenn wir zurückkommen zur Szene, wo Jesus gekreuzigt worden ist, was hat Jesus dann noch gemacht? Er hat nicht nur für seine Feinde gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern er hat noch was anderes gemacht. Neben ihm rechts und links, da waren zwei Verbrecher gekreuzigt. Und der eine Verbrecher, der hat erkannt, Jesus, er ist ganz ohne Sünde, er stirbt unschuldig. Aber ich und der andere Verbrecher, wir hängen zu Recht da am Kreuz. Und dann hat er zu Jesus gesagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was hat Jesus gesagt? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mitten in dieser schwersten Stunde, mitten in dem tiefsten Leid, wird Jesus für den Verbrecher zum Heilsbringer, der seine Sünden erkannt hat. Er wird zum Friedensbringer. Na, anderes, so, solches Beispiel sehen wir bei Silas und Paulus. Auch sie wurden eines Tages zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 16, wo sie in Philippi Gemeinde gegründet haben. Und da wurden die beiden Herren zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Unrecht wurde ihnen angetan. Und was taten sie? Mitten im Gefängnis haben sie nicht geflucht, sondern haben mal gebetet und Gott gelobt. Dann kam ein großes Erdbeben, die Gefängnistüren sprangen auf und sie sprangen nicht davon, sondern blieben da. Und der Gefängniswärter, der sich schon umbringen wollte, den konnten sie gerade davon abhalten und er durfte sich bekehren. Nicht nur er, sondern auch alle seine Angehörigen. Mitten in diesem tiefsten Unrecht werden Paulus und Silas für den Gefängniswärter und seine Angehörigen zum Heilsbringer. Übrigens, noch etwas geschah, nämlich die Stadtrichter haben ja den Paulus und den Silas da ins Gefängnis gebracht, zu Unrecht. Und als sie davon hörten, haben sie gesagt, oh, schickt sie schneller los, sie sollen als freie Leute losgehen. Und dann haben Paulus und Silas etwas gesagt. Die haben gesagt, so nicht. So nicht, die Stadtrichter sollen selber kommen und uns herausführen aus dem Gefängnis. Die Stadtrichter wollten das Unrecht unter den Teppich kehren. Paulus und Silas haben gesagt, nein, so nicht. Und wenn wir um Jesu Willen bereit sind, Ungerechtigkeiten zu ertragen, da heißt das nicht, dass wir das Unrecht nie beim Namen nennen sollen. Es gibt Momente, wo wir das Unrecht auch beim Namen nennen sollen. Nämlich dort, wo es zur Veränderung dient. Es gibt Situationen, wo wir nichts verändern können. Und wenn wir es Unrecht benennen würden, dann würde einfach noch mehr Streit entstehen. Da ist es sinnvoller zu schweigen. Aber es gibt Situationen, wo wir auch Veränderungen herbeiführen können, wenn wir das Unrecht benennen. Also damals, da musste es einen ungeheuren Einfluss gehabt haben, dass da Paulus und Silas gesagt haben, und das war Unrecht, und so kann man mit den Gläubigen nicht einfach umspringen. Die Gemeinde in Philippi, die wird wahrscheinlich deshalb politischen Frieden gehabt haben, dass die Stadtrichter nicht mehr so mit der Gemeinde umgegangen sind. Und deshalb war das sehr sinnvoll, dass Paulus und Silas da das Unrecht benannt haben. Also das vermute ich, in der Bibel, da steht es nicht so explizit geschrieben, aber etwas steht explizit in der Bibel geschrieben. Wenn es zur Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen kommen soll, ist ja eins ganz wichtig, dass der Mensch auch seine Sünde erkennt und bekennt. Das Unrecht, das muss beim Namen genannt werden, das Unrecht, das muss bekannt werden und nur so kann es ja zur Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen kommen. Ja, Gott will, dass Menschen in Versöhnung zu Gott kommen und Gott möchte uns dazu gebrauchen, auch daran können wir uns ein Vorbild an Jesus nehmen. Wenn wir unseren Predigttext anschauen, da sehen wir, Jesus ist nicht nur für uns ein Vorbild in der Liebe gewesen, dass er für dich und mich gelitten hat. Er ist für uns nicht nur ein Vorbild im Versöhnungs-, im Friedensdienst, im Heilsdienst geworden, sondern noch in einem dritten Bereich ist er uns ein Vorbild. Und das ist der Hirtendienst. Achtet drauf, in Vers 25, da steht, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, Jesus als guten Hirten kennen zu dürfen. Wir durften ja schon oft erfahren, wie Gott für uns gesorgt hat in schweren Situationen. Wir durften erfahren, wie Gott uns ermutigt hat durch ein Bibelwort, wo wir verzweifelt waren und wie er uns getröstet hat. Wir durften erfahren, wie Gott uns durch manche schwierige Wegstrecke hindurchgeführt hat und wir das durchstehen konnten. Wie dankbar dürfen wir sein, Jesus als guten Hirten zu erleben. Und jetzt können wir unseren Dank Jesus gegenüber nicht nur dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir im Gebet sagen, Herr Jesus, danke, dass du für mich so ein guter Hirte bist, sondern wir können Gott auch danken durch unser Leben, indem wir einen Hirtendienst wahrnehmen, für unsere Mitmenschen, ganz besonders natürlich für unsere Glaubensgeschwister. Wie können wir das tun? Ganz klar, indem wir ihnen Gutes tun, indem wir fürsorglich sind, indem wir Ermutigung oder Trost weitergeben. Vielleicht für einen Glaubensbruder oder Glaubensschwester, wo wir wissen, die Person, die hat es momentan nicht so einfach. Die lebt in einer herausfordernden Situation. Und dann fragt man nach und sagt, und ich bete für dich. Und nach einiger Zeit fragt man wieder nach, und wie geht's dir? Zeigt, das ist nicht nur eine Floskel gewesen, ich bete für dich, sondern echtes Interesse, dass man jemanden durchträgt. Und nicht nur in der Gemeinde gibt es Menschen, die hier und da mal eine schwere Situation haben, auch im Berufsleben oder in der Nachbarschaft. Und wir sollen ja allen Menschen etwas Gutes tun, nicht nur den Glaubensgeschwistern, aber denen besonders. Und vielleicht hat man einen Arbeitskollegen, der ist ein bisschen eine schwierige Person, durch sein Verhalten eckt er bei manchen Leuten an, auch bei uns selbst. Aber wir entscheiden uns, und ich möchte ihm anders begegnen, wie die anderen ihm begegnen. Ich möchte ihm mit Freundlichkeit begegnen. Ich möchte ihm irgendwie auch die Güte Gottes sichtbar machen. Vielleicht zu Weihnachten ein kleines Geschenk geben. Ja, in der Nachfolge von Jesus zu leben, ihn als Vorbild zu nehmen, das bedeutet nicht nur, dass ich als Gläubiger meine Beziehung zu Gott lebe und damit fertig, dass ich auch an meinem Charakter arbeite und damit fertig, sondern das bedeutet auch, dass wir uns von Jesus zum Segensträger für andere Menschen gebrauchen lassen. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben. Durch sein Sterben und Leiden am Kreuz ist er für uns nicht nur der Erlöser geworden, sondern auch ein Vorbild in der Liebe Gottes. Wir sind berufen, die Liebe Gottes sichtbar zu machen. In dieser ungerechten, in dieser sündigen Welt sind wir dazu bereit. Bist du dazu bereit, Unrecht zu ertragen, um Jesu willen, um Gottes Liebe sichtbar zu machen? Das Ziel damit ist nicht, dass die Leute nur denken, ach, das ist aber ein lieber Kerl, sondern das Ziel ist, dass wir Menschen begleiten können, dass sie Frieden mit Gott finden können, dass sie zu Nachfolgern Jesu werden können. Und auch da wollen wir nicht stehen bleiben, sondern noch einen Schritt weiter gehen. Gottes Berufung für uns ist auch, dass wir zum Segen für Menschen werden. So wie Jesus für uns ein Hirte ist, so wollen auch wir einen Hirtendienst für unsere Mitmenschen wahrnehmen. Schauen, wo können wir Gutes tun? Wo können wir ermutigen? Wo können wir fürsorglich da sein für andere Menschen? Ich möchte die Predigt schließen mit einem Beispiel, einem Erlebnis, wo mir neulich ein Familienvater erzählt hat. Nicht von unserer Gemeinde ist dieser Familienvater. Sie als Familie, die haben es recht schwer, weil der älteste Sohn sehr herausfordernd ist in der Erziehung. Und ja, die Familie, das Ehepaar, hat schon viel für den Sohn gebetet, hat sich viel Mühe gegeben bei der Erziehung, aber es ist schwierig geblieben. Und der Sohn, der hat dann eines Tages gesagt zu seinem Vater, und nicht nur an einem Tag, sondern an mehreren Tagen, ich hasse dich, ich hasse dich. Das verletzt zutiefst. Wie geht man mit solchen Situationen um? Das ist ganz interessant. Der Familienvater hat gebetet und hat seine Bibel aufgeschlagen und hat gelesen, tut wohl denen, die euch hassen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Und dann hat er die Antwort gewusst. Ich muss anders mit meinem Sohn umgehen. Nicht da dann nochmal mit Härte auf so eine Aussage reagieren, sondern Liebe zeigen, Gutes tun, weiter im Gebet für ihn da sein. Und genau das ist eine schöne Veranschaulichung für das, was wir in der Predigt gesehen haben. Das Vorbild von Jesus. Wo bist du herausgefordert, das Vorbild von Jesus in deinem Alltagsleben zu führen? Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft? Ich möchte dich ermutigen, mach das. Und lass dich von Jesus gebrauchen als Segensträger. Und du darfst eins wissen, das musst du nicht aus eigener Kraft machen, sondern Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, wo ein Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit ist. Und der wird euch, der wird dir helfen, auch so zu leben, wie es deiner Berufung entspricht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe, die du uns erwiesen hast, dass du für uns gelitten hast am Kreuz, dass du für uns gestorben bist, dass wir versöhnt sein dürfen mit Gott. Wir dürfen dich kennen als guten Hirten und wir bitten dich, dass du auch uns als Gläubigen hilfst, unsere Berufung zu leben, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen dürfen. Und du weißt, wo wir vielleicht mit schwierigen Menschen zu tun haben, wo wir selber Ungerechtigkeiten zu erdulden haben und wo es gar nicht so einfach ist, auch deinem uns Vorbild zu folgen und unsere Berufung zu leben. Aber wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, wo ein Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit ist, so dass wir dazu auch fähig sind. Amen.